Und wir öffnen unsere Reihe Porträts der Oberbürgermeisterkandidaten mit Dr. Gerd Stübner. Er ist Kandidat für die Freien Wähler, im September 1949 geboren in Nebra, ist verheiratet, hat drei Kinder, wohnt in Erfurt seit vielen Jahren und ist auch seit vielen Jahren, seit fast 40 Jahren verheiratet und hat sich in der DDR schon Verdienste erworben, hat noch kurz vor dem Untergang der DDR einen 32-Bit-Mikroprozessor entwickelt, hat dafür den Nationalpreis bekommen und hätte ja in dem Bereich eigentlich weiterarbeiten können, hat es aber nicht getan, ist in die Finanzbranche gewechselt und dann irgendwann auch in die Politik. Ich freue mich, dass er da ist, Dr. Gerd Stübner. Schönen guten Tag, Herr Stübner.
Ja, guten Tag.
Wenn ich mir Ihre Vita anschaue, Sie haben ja doch schon einiges erlebt und einiges gemacht. Also eine typische DDR-Zickzack-Biografie mit einem starken Bruch nach der Wende. Dabei waren Sie ja ein Mann, der nicht nur ins DDR-Fernsehen geladen wurde. Sie haben auch sozusagen die DDR-Wirtschaft vorangebracht, indem Sie den 32-Bit-Prozessor entwickelt haben. Das war ja damals gar nicht so einfach, oder? Und keine Selbstverständlichkeit.
Na, erstmal kurzer Widerspruch sei erlaubt. Es war kein Zickzackkurs in der DDR. Da ging es eigentlich für mich geradlinig vorwärts. Der Bruch kam erst mit der Wende. In der DDR selbst, zu dieser Entwicklung, zu unseren Entwicklungsarbeiten in der Mikroelektronik, muss ich natürlich sagen, das war nicht ich allein, um Gottes Willen. Das war also ein ziemlich starkes Kollektiv. Das waren im engeren Kreis mehrere Dutzend. Und im weiteren Sinne war das unser Forschungszentrum in der Mikroelektronik. Wir haben Uhrenschaltkreise entwickelt, wir haben Mikroprozessoren entwickelt und der Höhepunkt für uns und natürlich gleichzeitig auch das Ende der DDR damals, wobei das eine nicht das andere bedingt hat, das möchte ich dazu sagen, war die Entwicklung des 32-Bit-Mikroprozessors, der damals auch im ersten Entwurf gespielt hat und zu einigen 100 Mustern und auch Rechnern in der DDR bei Robotron geführt hat. Dann war allerdings Schluss.
Die Sowjets oder die Russen haben das nicht geschafft. Sie haben es mit ihrem Entwicklerteam geschafft. Was war denn das Spektakuläre eigentlich daran? Weil diese Prozessoren haben ja viele entwickelt. Sie mussten da unter besonderen Bedingungen arbeiten, oder?
Naja, das Spektakuläre daran war, dass man erstens eine wahnsinnig hochentwickelte Technologie brauchte. Wir bewegten uns dort schon fast im Nanometerbereich. Das heißt, ich habe mal ein bisschen übertrieben gesagt, wir haben schon nur noch Dutzend Atome übereinander geschaufelt. Das haben unsere Technologen hier in der DDR deutlich besser hingekriegt als die damaligen sowjetischen Kollegen, zum Beispiel in Minsk oder in Voronezh. Und das Zweite war natürlich, dass es schon nicht ganz einfach ist, eine sogenannte wilde Logik, also keine regelmäßigen Strukturen wie bei Speichern, sondern eine normale Logik, auf kleinster Fläche zu integrieren und dann auch noch mit einer einigermaßen akzeptablen Ausbeute zu produzieren.
Das war 1989 und da war der 32-Bit-Prozessor noch was Besonderes. Im Westen ist er natürlich entwickelt worden. Warum konnten Sie die denn nicht einfach kaufen oder übernehmen oder kopieren?
Tja, da müssen wir uns natürlich in den politischen Zustand der Zeit zurückversetzen. Wir hatten damals knallharte Embargo-Bestimmungen seitens des Westens und es war für uns praktisch unmöglich, diese Dinge über normale Handelswege zu erwerben. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Das heißt, Sie mussten den selbst entwickeln, das war ja das Problem. Diese Inselsituation des Ostblocks, der DDR, da gab es schon bei hochentwickelten Technologien eine Einfuhrbestimmung oder Ausfuhrbestimmung aus dem Westen und dann mussten viele Dinge selbst entwickelt werden. Und das war unter den gegebenen Bedingungen sehr schwierig?
Das war schwierig, zumal es uns nicht gelungen ist, auf der gesamten Strecke, so wie es manchmal politisch propagiert wurde, mit den anderen sozialistischen Ländern zusammenzuarbeiten. Dort waren wahnsinnig viele Egoismen, die im Prinzip eine vernünftige Zusammenarbeit im Rahmen des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe gestört haben.
RGW, auch ich denke, im Ostblock haben alle gut zusammengearbeitet. Das war die Propaganda und das, was nach außen gedrungen ist, aber die Realität sah anders aus?
Ja, das ist dieselbe Legende wie die Legende über deutsch-französische Freundschaft der letzten 60 Jahre, wo es ja auch Höhen und Tiefen gibt und manche Widersprüche.
Sie haben dann ja noch kurz vor dem Ende der DDR, waren Sie im DDR-Fernsehen, das war ja erst im Kontakt zu den Medien, Sie waren dann, haben den Nationalpreis bekommen, sind dann auf Erich Honecker getroffen. War das jetzt im Nachhinein, also damals waren Sie sicher stolz, war das für Sie was Besonderes?
Das war schon was Besonderes, das sollte man gar nicht bestreiten. Wir haben jahrelang gearbeitet an der Entwicklung solcher Schaltkreise und als sie dann funktionierten und vor allem, das ist, da lege ich heute noch Wert drauf, im ersten Entwurf funktionierten, was tatsächlich eine gute Leistung unseres Kollektivs war, dass wir dann bei der Staatsführung im Politbüro und so weiter waren, das war damals natürlich eine hohe Ehre und ich muss Ihnen ehrlich sagen, auch heute negiere ich das nicht.
Bitter ist natürlich in dem Zusammenhang, dass dann nur ein paar hundert Stück gebaut worden sind und dass also Ihr 32-Bit-Prozessor nie in Serie gehen konnte?
Ja, das ist bitter, aber das war praktisch dem Umsturz damals geschuldet. Unsere Mikroprozessoren waren natürlich sehr teuer aus den genannten Gründen und es war einfach ökonomisch nicht machbar, die in einer Stückzahl zu produzieren und vor allem zu verkaufen und dabei noch Gewinn zu machen. Dann kommt dazu der Währungswechsel und so weiter. Unser gesamtes Vermögen wurde abgewertet, teilweise um den Faktor 4, das wissen Sie. Und dort war bei gleichzeitigen Abwicklungen des Kombinates Hoppetron und der Mikroelektronik an eine Produktion überhaupt nicht zu denken. Außerdem waren die entsprechenden Wirtschaftskreise im Westen gar nicht daran interessiert. Das muss man dazu sagen.
Das führt mich zu der Frage, war das zwingend wirtschaftlich notwendig, dass Robotron, VLB, Mikroelektronik, Funkwerk, also so eine Technologiebetriebe im Osten, dass die pleite gehen mussten? War das zwangsläufig oder hätten die auch gerettet werden können? Was würden Sie jetzt im Nachhinein mit dem Wissen, was Sie jetzt haben, dazu sagen?
Also ich meine, dass sie in einem wesentlich größeren Maßstab, als es teilweise geschehen ist, gerettet werden können. Schauen Sie sich zum Beispiel in Erfurt die jetzige, ich nenne es mal Mikroelektronik traditionell an, die X-Fab und andere Fabriken, die funktionieren durchaus und ihre Keimzellen waren in der Mikroelektronik der DDR. Das hätte noch in wesentlich größeren Maßstab stattfinden können, war aber wohl aus Konkurrenzgründen nicht gewünscht. Ähnlich verhält sich mit Robotron.
Das heißt, die Konkurrenz aus dem Westen hatte im Grunde kein Interesse daran und die Treuhand hat dann die Politik gemacht, die Betriebe nicht zu erhalten. Würden Sie so weit gehen?
Ja, so weit würde ich gehen, durchaus. Da gibt es ja genügend Beispiele.
Sie sind nicht in der Branche geblieben. Sie hätten ja auch sagen können, ich suche mir im Westen Betrieb. Ich bin ja sozusagen fit und gut drauf in dem Bereich. Ich suche mir irgendwo im Westen einen neuen Job. Warum sind Sie in die Finanzbranche gegangen, in die Finanzberatungsbranche?
Also erstens war es mit dem neuen Job gar nicht so einfach. Für Leute über 40, und das war ich damals schon, gab es durchaus Begrenzungen. Ich kann mich erinnern an Aushänger am schwarzen Brett in der Mikroelektronik, wo solche Konzerne wie Philips Leute suchten, aber nicht älter als 35, aber möglichst mit 40-jähriger Berufserfahrung. Und außerdem, das werden Sie vielleicht verstehen, ich war damals führend in dieser Mikroelektronikentwicklung tätig und es stand mir einfach nicht an. Ich konnte es dann nicht, in der dritten oder vierten Reihe zu arbeiten unter Leuten, die dann hochgespült wurden, die vorher noch dritt- oder viertklassig waren. Ich nenne da bewusst keine Namen, aber es war ein sauberer Schnitt, der gemacht werden musste. Und deshalb bin ich weggegangen. Allerdings in einem Bereich, wo ich statt Hunderttausenden und Millionen Transistoren mit Hunderttausenden und Millionen Mark dann operieren konnte. Also in der Finanzdienstleistungsbranche.
Die Formeln sind die gleichen. Sie haben gerechnet. Das ist dann ein Schnitt gewesen. Sie sind dann, haben Sie sich selbstständig gemacht oder haben Sie bei einer Firma angeheuert?
Ich habe mich selbstständig gemacht. Das muss man so verstehen, es haben sich mehrere Partner gefunden, die eine GmbH gegründet haben, später eine Aktiengesellschaft. Im Rahmen dessen sind sie Teilhaber bzw. Hauptaktionär. Gleichzeitig haben sie aber die Selbstständigkeit als Einzelunternehmen.
Wie war das für Sie so mental? Erst waren Sie in einem sozialistischen Großbetrieb mit Anerkennung, Nationalpreis und dann sind Sie sagen, haben Sie richtig Kapitalismus gespielt und haben richtig Geld verdient. War das erstmal ungewohnt, komisch für Sie?
Es war natürlich ungewohnt, allerdings habe ich mir damals gar keine großen Gedanken darüber gemacht, weil ich ja gezwungen war für meine Familie, ich habe 3 Söhne, das Geld dran zu schaffen. Und dem Staat habe ich nie auf der Tasche gelegen mit Arbeitslosengeld oder sowas, das hat es von Anfang an nicht gegeben. Ich musste mich selber durchbeißen. Später habe ich mir natürlich dann Gedanken gemacht, wie hast du dich eigentlich gefühlt? Es war natürlich ein bescheidenes Gefühl, wenn Sie gewohnt sind, 20 Jahre im Kollektiv zu arbeiten. Das fing mit dem Studium an und hörte dann in der Mikroelektronik auf. Jetzt sind Sie plötzlich Einzelkämpfer. Allerdings haben wir dort auch schnell eine schlagkräftige Gruppe um uns geschaffen und das funktioniert ganz gut.
Welche Rolle hat die Politik damals, also am Ende der DDR gespielt, während der Übergangszeit der Friedlichen Revolution? Haben Sie sich da politisch engagiert oder waren Sie jemand, der das beobachtet hat und im Fernsehen die Geschehnisse verfolgt hat?
Also ich habe das damals erster Distanz beobachtet. Bin wirklich nur Beobachter gewesen, 1990, 1991. Wie gesagt, ich hatte andere Interessen, ich musste mich um das tägliche Brot kümmern. Als es dann allerdings am Anfang unseres Jahrtausends so weit ging, dass die Agenda 2010 oder Hartz IV kamen und als es vor allem erste reale Pläne gab, nur ein Beispiel, dass die sogenannte Pflegeversicherung, deren Beiträge sollten abhängig gemacht werden von der Kinderzahl und es sollten auch die Kinder, die bereits für diese kein Kindergeld mehr erhalten, nicht berücksichtigt werden. Da bin ich dann echt sauer geworden. Und da kam damals das Angebot, mich aufstellen zu lassen auf der Stadtratsliste der Linken. Natürlich nur als Zählkandidat hinten. Aber da habe ich gesagt, okay, mach mal.
Und dann hat es auch geklappt. Dann sind Sie für die Linken als Parteiloser ab 2003 eingezogen, haben eine Legislatur im Rathaus mitgemacht als Abgeordnete für die Linken im Erfurter Stadtrat.
Richtig, ich bin dann 2004 war das. Ich hatte das fünftbeste Stimmergebnis der Linken, völlig überraschend. Die Stimmen hätten damals für 3 Sitze gereicht, das war tatsächlich so, obwohl ich nicht ganz vorne stand. Vorne standen dann immer die 3, die die Parteistimmen auf sich vereinigen. Da kriegt irgendjemand 20.000, das ist aber so, weil er die Parteistimmen erbt. Und war dann drin, dort bin ich dann in den Finanzausschuss geschickt worden, wahrscheinlich, weil ich beruflich da schon 15 Jahre damit zu tun hatte, in den Wirtschaftsausschuss und war auch in den Stadtwerken im Aufsichtsrat und in der Sparkasse.
Das heißt, Sparkasse Mittelthüringen. Man kann schon sagen, lokalpolitische Kompetenz durch Arbeit im Stadtrat, das könnte man jetzt kurz gesagt, prädestiniert Sie dafür, dass Sie für den Oberbürgermeistersitz kandidieren. Ist das so Ihre kommunalpolitische Erfahrung?
Ja, das ist meine Erfahrung. Die letzten Jahre seit 2004, da habe ich wirklich mitten im Geschehen gesteckt, mitten in vielen Konflikten. Die habe ich natürlich nie vermieden. Ob das die Kovo war oder die Auseinandersetzung um Herrn Ruger oder jetzt die Entlassung der Geschäftsführer und so weiter. Ich habe dort verdammt viel gelernt und war auch, wie gesagt, im Finanzausschuss, im Wirtschaftsausschuss und bei den Stadtwerken mitten in den Brennpunkten. Mhm. Und ich glaube, das hat eine Basis geschaffen.
Dazu werden wir auch noch kommen. Die lokalpolitischen Themen werden wir diskutieren. Wir wollen Sie erst nochmal persönlich kennenlernen. In dieser Position in der Mikroelektronik da als Chef oder als Chefentwickler, mussten Sie da in die Partei eintreten? Waren Sie SED-Mitglied?
Ich war SED-Mitglied, allerdings nicht wegen meiner Mikroelektronik, sondern ich bin bereits 1967 als 18-Jähriger eingetreten. Ich war damals an der ABF in Halle, arbeite am Bahnfakultät der Uni Halle und dort bin ich aus Überzeugung Mitglied geworden.
Und sind Sie dann ausgetreten, weil Sie waren ja, als Sie 2003 dann für die Linken im Stadtrat gesessen haben, ja kein Parteimitglied mehr. Sind Sie 89 wie viele ausgetreten?
Ich bin nicht ausgetreten, 89, 90. Ich habe dann einfach die Mitgliedschaft sich im Prinzip drückend auslaufen lassen, ohne klare Entscheidung. Ich war dann ein halbes Jahr im Westen zur Ausbildung als Finanzdienstleister und im Steuersektor. Und als ich wiederkam, war die Mitgliedschaft erloschen. Und dabei habe ich es dann bewenden lassen.
Ja, und dann ist schon Ironie des Schicksals, dass Sie dann 2003 nochmal angesprochen werden, als Stadtrat zu kandidieren?
Naja, offensichtlich hatten die Linken aufgrund der Tatsache, dass sie relativ überaltert sind, das ist ja nicht wegzudiskutieren, ein paar Kaderprobleme und man hat mich angesprochen, naja, und ich habe ja gesagt.
Nun hätten Sie bei dem bleiben können, warum sind Sie denn zu den Freien Wählern gegangen und haben mit der Linken gebrochen?
Also ich habe nicht mit den Linken a priori gebrochen, dort hat es keine großartigen Auseinandersetzungen gegeben, aber ich habe dann in den 5 Jahren festgestellt, dass sehr viele Ansichten einfach nicht übereinstimmen. Wenn es um die Betrachtung von wirtschaftlichen und finanziellen Fragen geht, wenn es um die Betrachtung der Kobo ging oder um solche juristischen Sachen wie die Entlassung der Geschäftsführer, der Stadtwerke und so weiter, wo viele Ungerechtigkeiten geschehen sind. Und da war ich mit der Linie, die die Linke zumindest hier in Erfurt und in Thüringen gefahren hat, innerlich nicht mehr einverstanden und deshalb habe ich dann nicht wieder kandidiert. Ich habe also im Vornherein gesagt, ich verzichte auf eine neue Kandidatur.
Was heißt das konkret? Womit waren Sie nicht einverstanden? Wo hat die Kompetenz gefehlt oder wo gab es Dissens?
Nun nehmen wir doch nur mal ein Beispiel. Der Verkauf eines Viertels der Kurve. Dieser Verkauf wurde verteufelt durch die Linke und ich war damals einer der wenigen, gemeinsam mit Peter Stampf, der Aufsichtsratsvorsitzender der Kobo seitens der Linken war, die gesagt haben, okay, wir müssen ganz einfach ein Viertel verkaufen, damit das übrigbleibende 3/4 weiter existieren kann. Sonst wäre nämlich alles über den Bach gegangen, weil vorher durch die Kobo-Geschäftsführer, da nehme ich ausdrücklich Herrn Herrmann aus, den jetzigen, aber seine Vorgänger haben an dieser Stelle einfach versagt und eine Misswirtschaft betrieben.
Mhm. Aber auch natürlich auch die Aufsichtsräte, kann man nicht auch sagen, dass die Kommunalpolitik, Verwaltung und Stadträte zu lange weggeschaut haben oder nicht darauf geachtet haben, was bei der Kobo passiert?
Na, da muss man ehrlich sein, da muss man wirklich mal ehrlich sein, wer die Aufsichtsräte sind und mit welcher Kompetenz sie gesegnet sind in den meisten Positionen. Ich persönlich spreche den meisten dort knallharte Kompetenz ab.
Oh, das sind harte Worte.
Die habe ich aber kennengelernt und ich meine, etwas mehr Fachleute und etwas weniger Parteiprofis, das wird uns allen gut tun, ja. Auch in diesen Gremien.
Herr Stübner, machen Sie das, weil Sie OB werden wollen oder ist es für Sie, für die politische Debattenkultur wichtig, dass es viele Kandidaten gibt und dass man nicht denen, die den Amtsbonus haben oder den großen etablierten Parteien das Feld überlassen wollen?
Ja, für mich hat sich über die Freien Wähler die Chance geboten, den Etablierten entgegenzutreten. Wir haben hier eine Parteienlandschaft, die in sich erstarrt ist, unabhängig davon, ob wir im Westen oder im Osten sind. Die Parteien sind ein paar andere, aber es ist alles relativ stark geworden. Und wir haben auch festgestellt, dass die sogenannte Parteiendemokratie in vielen Dingen mehr oder weniger hinderlich ist für die Durchsetzung der Bürgerinteressen. Mhm. Es ist besser, wenn wir Fachleute von der Basis haben, als wenn wir teilweise in verschiedenen Positionen abgehalfterte Politiker haben, die dort nur noch ihr Gnadenbrot erhalten.
Und deshalb, Sie reden von den Versorgungsposten dann auch
ja,
nach der
Aktiv- ich rede von den Versorgungsposten. Wir haben jetzt wieder Diskussionen über zum Beispiel den Nachfolger von Herrn Strauch oder Stauch im Land Thüringen und so weiter, Evelyn Groß oder weiß der Teufel wer. Also
der Datenschutzbeauftragte.
Ja, Datenschutzbeauftragter. Und sowas ist natürlich auf Deutsch gesagt einfach widerlich. Und die Freien Wähler an dieser Stelle, die sich ja als eine Vereinigung von Parteilosen, von nicht parteigebundenen verstehen, die bestimmte gemeinsame Ziele haben, die haben mich an dieser Stelle tatsächlich überzeugt, dass es sich lohnt, ins Rennen zu gehen. Zumal wir ja in der Tradition der Bürger für Erfurt stehen, die ja vor 6 Jahren kein schlechtes Resultat hatten.
Das müssen wir nochmal auf sich vergegenwärtigen, wie Herr Bausewein Oberbürgermeister geworden ist. Das war ja gar nicht selbstverständlich und auf den hätte ja sonst kein Heller jemand gewettet. Nicht mal er selbst hätte auf sich gewettet. Das war ein Außenseiter, der an sich chancenlos war und keiner wollte es von der SPD machen. Er hat es dann gemacht und ist OB geworden. Haben Sie noch Erinnerungen, wie das zustande gekommen ist?
Ja, die Erinnerung, die habe ich noch sehr lebendig. Ich habe selber im Rathaussaal damals gestanden und habe mitgekriegt, als Herr Hagemann bei rund 40% landete. Er hatte also fast doppelt so viele Stimmen wie Herr Bausewein und wie Frau Stange. Und zwischen beiden, Bausewein und Stange, war nur wenige Zehntel Lücke. Das hat überhaupt dazu geführt, dass Herr Bausewein in den Stichkampf kam. Übrigens, die Bürger von Erfurt lagen mit 16% relativ knapp dahinter. Für mich ist zwischen 16% und 21% gar keine große Welt.
21 hatte Herr Bausewein ja. Oder die SPD dann in dem
Fall. Genau. Und alleine die Tatsache, dass dann die Linken und die Grünen, auch die Freien Demokraten, dann zur Unterstützung von Herrn Bausewein aufgerufen haben, haben ja dazu geführt, dass Herr Hagemann auf seinem Prozentsatz stehen blieb, unverändert. Und dass alle anderen sich mehr oder weniger vereinigt hatten hinter Bausewein. Das waren dann plötzlich 60%, allerdings täuscht diese Zahl über die Realitäten etwas hinweg. Und wir werden sehen, wie das diesmal ausgeht.
Also eigentlich hat der Bausewein das bei 20%.
21,
ja. Bürger für Erfurt, was im Grunde der Vorstufe der Freien Wähler waren, hatten sogar schon 16, auch nicht schlechter. Ja. Hat sich das aufgeteilt. Dann erst der Wahlaufruf auch der Linken, der Bürger für Erfurt und der anderen Bausewein zu wählen, hat dann zum Machtwechsel geführt.
Genau,
große Überraschung, oder?
Ja, das war eine große Überraschung, das stimmt.
Jetzt hat Herr Bausewein den Amtsinhaber-Bonus und es wird aber trotzdem, glauben Sie, dass auch zu einer Stichwahl kommen?
Also ich bin überzeugt, dass es zu einer Stichwahl kommt und unser erklärtes Ziel ohne jede Überheblichkeit ist, dass wir dabei sind.
Dass Sie in die Stichwahl kommen,
richtig.
Das ist die große Frage, mit welchen Themen die Freien Wähler punkten. Und wir fangen mal mit einem Thema an und das ist die Multifunktionsarena. Da sind Sie ja die Einzigen, die gegen den Stadionneubau sind. Haben Sie sich das gut überlegt, tatsächlich mit dieser harten Argumentation in Wahlkampf zu gehen?
Also ich muss da was klarstellen. Wir sind nicht unbedingt gegen einen Stadionneubau. Wir sind dagegen, dass anstelle des Georgi-Dimitrov-Stadions oder des jetzigen Steigerwald-Stadions eine Multifunktionsarena entsteht. Wir sind dafür, dass mit wesentlich weniger Kostenaufwand entweder dieses Stadion, nennen wir es mal, saniert wird, oder wir sind auch nicht dagegen, wenn an neutraler Stelle irgendwo, über die Grundstücke kann ich nicht sagen, ich kenne die Bebauungspläne nicht, die Land und Stadt haben, dass dort eine reine Fußballarena entsteht, die natürlich wesentlich preiswerter wäre und die auch viel, viel mehr Atmosphäre schaffen würde, wenn beispielsweise die Zuschauer am Spielfeldrand stehen und so weiter und nicht 40 Meter weg, wie es jetzt zum Teil der Fall ist.
Also Ihr Kritikpunkt geht gegen die Multifunktionsarena, die ja aus Tourismusförderung erfolgt und damit bestimmten Auflagen folgen muss. Was sind da konkret Ihre Kritikpunkte?
Ja, die Kritikpunkte sind einmal, dass die Finanzierung aufbaut auf Kriterien, die unserer Meinung nach nicht erfüllbar sind. Eine Tourismusquote von 51% zu erreichen bei Fußballspielen von Erfurt für Erfurt und Umgebung, wobei die Umgebung bis 30 Kilometer vom Stadtrand weg ausgeschlossen ist aus der Tourismusquote, das halte ich für unrealistisch. Und da überzeugt mich auch nicht, dass unter Umständen der Zuschauer aus Nordhausen und weiß Gott woher kommen, die müssen erstmal die 51% schaffen und das ist verdammt schwer.
Das heißt, im schlimmsten Falle dürfte dann gar nicht so viel Fußball gespielt werden, wie der Bedarf da ist?
Ja, es gibt Pläne, das steht in den Förderanträgen, die ja mittlerweile bekannt sind, drin, dass nur 20 Fußballspiele geplant sind. Ansonsten würde das ganze Gleichgewicht völlig zerstört. Es ist jetzt schon sehr fragil. Und wenn Sie mal dran gehen, was sind 20 Spiele? Das ist eine Serie. Und ich habe das etwas ironisch dort gesagt, Erfurt müsste dann alle Pokalspiele verlieren, damit nicht noch ein 21. oder 22. Spiel käme.
Sie sagen, das ist kein echtes Fußballstadion und das könnte dann im Grunde dem Fußball auch schaden. So sieht es aber RWE nicht, also der Club Rot-Weiß Erfurt, oder?
Und das wird die Zukunft zeigen, ja. Das sind nun verschiedene Meinungen, die aufeinanderprallen. Ich bin der Überzeugung, das ist kein Fußballstadion. Das ist nun, wie gesagt, eine Multifunktionsarena für alles Mögliche. Dort soll Leichtathletik stattfinden, nichts gegen die Leichtathletik, aber mit Fußball hat das letztendlich mit der Atmosphäre nichts zu tun. Und dort sollen jede Menge Kultur und andere Events stattfinden, die diese Tourismusquote hochtreiben sollen. Und dort gibt es schon wirklich paradoxe Pläne. Ich meine, ich verstehe noch, wenn große Open-Air-Veranstaltungen dort stattfinden und so weiter. Aber wenn man dann runterbricht auf Betriebsveranstaltungen, Qualifikationen von Versicherungen, an denen 2.500 Teilnehmer dort anwesend sein sollen oder Trauerfeiern, dann wird das schon ein bisschen makaber. Auch das steht drin.
Mhm. Sie bemängeln, dass eine große Konkurrenz ist zur Erfurter Messe, Thüringenhalle, Kaisersaal, andere Veranstaltungsorte, selbst in Jena ist ja nicht weit weg. Und Sie sagen, diese Multifunktionsarena ist unsauber finanziert. Was meinen Sie denn mit unsauber finanziert?
Naja, für mich ist eine unsaubere Finanzierung, wenn Fördermittel genommen werden, die überhaupt nicht dafür vorgesehen sind. Diese Fördermittel sind eindeutig für die Tourismusförderung. Und es muss, wie ich schon sagte, diese Tourismusquote auf Teufel komm raus für die nächsten 25 Jahre Jahr für Jahr erreicht werden. Das ist für mich unsauber. Sportarenen dürfen damit nicht finanziert werden. Und es besteht eine sehr, sehr große Gefahr. Und da gebe ich den Kollegen von der CDU, die das in letzter Zeit vermehrt aufs Parkett bringen, durchaus recht, dass letztendlich die Stadt gezwungen sein wird, diese Fördermittel zurückzuzahlen. Und dann heißt das, dass die gesamte Arena durch uns finanziert wird, durch die Stadt. Zweitens fehlen wesentliche Punkte in diesem Konzept. Mittlerweile liegen mir neue Unterlagen vor, wo schon wieder mit 2,4 Millionen mehr gerechnet wird. Das hängt zusammen mit Mehrwertsteuerfragen und so weiter. Es liegen Aussagen vor, dass die Betreibergesellschaft zumindest in der ersten Zeit mit größeren Finanzspritzen seitens der Stadt rechnen muss, um überhaupt aktionsfähig zu sein. Liegt auch schriftlich vor, wird alles im nächsten Stadtrat dann in öffentlicher Sitzung übrigens, alle sind eingeladen, behandelt.
Am 29.
Am 29. Februar.
Februar wird es im Grunde Entscheidungen geben der Stadträte, ob die Multifunktionsarena so gebaut wird oder der Antrag gestellt wird?
Ja, es soll dort die Entscheidung fallen, dass die entsprechenden Förderanträge und Begleitschreiben eingereicht werden. Und es ist auch damit zu rechnen, dass das so geschieht, wenn nicht noch eine Welle des Protestes vielleicht auch die Stadtratsmitglieder erreicht. Mhm. Scheint nicht so zu sein.
Zum Umfeld hatten Sie auch ein Problem, dass Sie sagen, also das Umfeld muss gestaltet werden von Parkplätzen bis zu Zufahrtmöglichkeiten, Lingelfläche und die Südeinfahrt und so weiter. Was haben Sie da für ein Problem? Haben Sie Angst, dass da auf die Stadt zu große Kosten zukommen?
Nun, schauen wir uns das Umfeld an, wie viele Parkplätze es gibt. Schauen wir uns an, welche größeren Events und Veranstaltungen dort geplant sind. Schauen wir uns die notwendige Touristenquote an und die kommen nicht alle mit der Straßenbahn und mit der Eisenbahn. Dafür sind die Deutschen viel zu sehr motorisiert. Wir müssen also mit vielen, vielen tausend Autos rechnen. Ich habe einfach nur mal das simple Beispiel aufgemacht. Angenommen, es kommen 6.000 Autos, Pkw. 6.000. Und ich brauche dafür die entsprechenden Parkplätze, die ja nicht vorhanden sind. Es sind wenige da. Was kostet ein Parkplatz? Ich habe das einfach festgemacht. Es ist schwer zu sagen für mich, als ein Außenseiter, der jetzt nicht die genauen Kosten kennt. Ich kann sie nur im Internet recherchieren und ich weiß, dass so ein Parkplatz bis zu 10.000 Euro kostet. Ja, und dann kann man simpel rechnen. 10.000 mal 6.000 sind 60 Millionen. Und selbst wenn ich diese Zahlen runterbreche, halbiere, kommen immer noch zweistellige Millionenzahlen raus, die alleine nur für das Parkplatz- und Infrastrukturproblem nötig sind. Und die muss natürlich die Stadt tragen. Mhm. Die zahlt doch nicht das Land. Können Sie mal Herrn Karius fragen, da wird kein Pfennig dafür rausrücken. Da muss froh sein, wenn er seine Löcher in Thüringen zupflastern kann. Das ist ein zusätzliches Finanzierungsproblem.
Das heißt, das Umfeld könnte nochmal teuer werden, weil so eine Multifunktionsarena muss ja auch nicht nur bespielt werden, das ist immer die andere Frage, aber das Umfeld muss auch auf jeden Fall gemacht werden.
Das kann im Extremfall teurer werden als die Multifunktionsarena selbst.
Hören das die Stadträte? Gibt es ja Diskussionen mittlerweile auch über die Fraktionen hinweg?
Ja, mittlerweile, wenn man die Presse verfolgt, gibt es doch einige Äußerungen von grünen Politikern und vor allem von CDU-Politikern, die an dieser Stelle durchaus die Brisanz des Problems erkannt haben oder jetzt erkennen dürfen. Ich weiß nicht, wie das im Wahlkampf ist. Ja. Das haben Sie auch vorher gewusst.
Was sind weitere Themen im Wahlkampf, mit denen Sie in den Wahlkampf gehen? Was sind Ihre Probleme, die Sie ansprechen werden, wo Sie den Finger in die Wunde legen werden?
Ja, beruflich bedingt für mich ist schon alleine die Tatsache der Verschuldung der Stadt. Ich meine, ich muss anerkennen, dass Herr Balsewein in den letzten sechs Jahren die Schulden um etwa 60 Millionen runtergefahren hat. Wie er das gemacht hat, da wollen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Fakt ist, dass aber immer noch über 160 Millionen übrig sind. Und diese 160 Millionen, die kosten uns jedes Jahr schätzungsweise, Frau Pablich weiß das besser, an Tilgungen und an Zinsen 15 bis 20 Millionen.
Aber steht denn Erfurt nicht im Vergleich zu anderen Thüringer und deutschen Kommunen ganz gut da? Wir zahlen zurück, wir haben Schulden zurückgezahlt, der Haushalt ist irgendwie gedeckelt. Da, wenn ich mich in Thüringen umschaue, da sieht es ja woanders bitterer aus.
Ja, das kann aber nicht unser Maßstab sein, dass es woanders eventuell bitterer aussieht. Dann haben die noch schlechter gewirtschaftet. Es gibt auch Städte wie Dresden, die im Moment schuldenfrei sind. Ja. Allerdings haben sie das erreicht aufgrund des Verkaufs ihrer Kobo, die ja komplett veräußert wurde.
Wäre das für Sie ein Thema, das Tafelsilber zu verkaufen, städtische Betriebe zu privatisieren?
Nein, das wäre also kein Thema. Ich meine, es sind sicherlich die einen oder anderen Dinge möglich zu privatisieren. Aber darüber muss man dann ernsthaft reden, wenn man tatsächlich die Möglichkeit dazu hat und jetzt nicht spekulieren. Generell bin ich gegen den Verkauf von Tafelsilber und so weiter. Ich bin allerdings auch nicht völlig abgeneigt, einige kommunale Dinge
zum Beispiel
in private Hände zu legen. Ich will ein ganz simples Beispiel bringen. Es ist für mich einfach lächerlich, dass in Erfurt zwei Fledermausbeauftragte gibt, die bezahlt werden. Ich habe nichts gegen Fledermäuse, um Gottes Willen. Aber sowas würde ich persönlich beim Bund für Umweltschutz und Naturschutz Deutschlands, also BUND, ansiedeln und nicht bei einer Stadtverwaltung.
Ah, gut, das ist aber jetzt zwei Personalstellen.
Ja, und solche Stellen gibt es hunderte, solche Positionen gibt es sehr, sehr viele. Ja.
Das heißt aber, die städtische Betriebe würden Sie nicht privatisieren, Stadtwerke, kommunale Wohnungsgesellschaften, die sollen auf jeden Fall in städtischer Hand bleiben?
Die sollen natürlich in städtischer Hand bleiben, weil sie uns a. eine Gebührensicherheit garantieren, b. wenn ich an die Straßenbahn denke, einigermaßen vernünftige Tarife. Ich meine, die könnten gerne niedriger sein, aber sie werden so schon quersubventioniert mit vielen, vielen Millionen. Darüber sollte man gar nicht allzu oft reden, damit nicht die EU dort plötzlich reinhaut, weil das ja am Rande der Legalität ist, das weiß jeder. Und generell ist es so, dass wir damit auch, wenn wir das privatisieren würden, den größten Arbeitgeber verlieren. Ja. Und was dann kommt, das kann man nur erahnen. Billiglohnsektor und ich will nicht übertreiben, es könnte sein, dass die Portugiesen dann bei uns die Straßenbahn betreiben mit Löhnen, die auf dem Minijobniveau liegen. Ja.
Wir müssen natürlich über Ihr Fachgebiet reden, über die Finanzen. Das ist ja Ihre Profession, Ihren Beruf, den Sie seit fast 20 Jahren ausüben. Und natürlich interessieren Sie sich für die Stadtfinanzen. Sie sagen, der Schuldenabbau muss weitergehen, aber es ist auch nicht die Gefahr, dass man eine Kommune kaputt spart. Und die wichtigen Aufgaben, nicht nur die Pflichtaufgaben, auch die freiwilligen Aufgaben, die ja einen Standortvorteil und eine Stadt lebenswert machen, dass man die dann einspart. Auf Teufel komm raus, Hauptsache die Stadt ist schuldenfrei. Kann das ein Weg sein?
Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Ich sagte vor wenigen Minuten, dass wir etwa 15 bis 20 Millionen Schuldendienst haben. Stellen Sie sich vor, wir hätten diesen Schuldendienst nicht. Was wir für 15 bis 20 Millionen an sozialen, kulturellen und anderen Projekten anschieben könnten. Wir brauchten keine Schlaglöcher mehr zu dulden und so weiter. Und wir hätten auch keine Probleme, irgendwelche sozialen Dinge wie zum Beispiel Schulspeisung und so weiter oder vielleicht auch beitragsfreie Kindergartenjahre zu bezahlen. Mir ist natürlich klar, wenn es mir gelingen würde, den Stadthaushalt zu sanieren, wäre ich der Böse, der sparen muss, und der nach mir käme, der würde dann die Früchte ernten. Das ist logisch, aber das sollte mich nicht daran hindern, an dieser Stelle den Rotstift anzusetzen. Mhm. Allerdings nicht nur durch brutale Sparen. Wir müssen genauso gut daran denken, dass die Verwaltungskosten gesenkt werden. Mhm. Und da denke ich durchaus auch wenn das völlig unpopulär ist und mich mit den Gewerkschaften in Konflikt bringen würde, an eine Reduzierung der Personalausgaben.
Das ist ja, Stadion werden sie anecken und da werden sie...
Ja, aber schauen Sie doch mal, die Privilegien, in Anführungsstrichen, die die Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben. Wenn Sie sich die Zahlen der Stadt Erfurt anschauen, werden Sie feststellen, dass im Schnitt auf eine in der Stadt angestellte Person 52.000 Euro Personalkosten kommen. Das sind natürlich die Arbeitgeberkosten abzurechnen und trotzdem bleiben über 40.000 übrig. Mir ist bewusst, dass das ein Schnitt ist und dass jetzt viele aufschreien werden, die diese 40.000 nicht haben. Es gibt natürlich entsprechend, die da mindestens das Doppelte haben. Jetzt schauen wir aber raus in die freie Wirtschaft, auch nach Erfurt. Und dort ist es die Mehrzahl der Leute, die bei 20.000 bis 24.000 sitzen. Das heißt, die haben 50-60% und müssen um ihren Arbeitsplatz zittern. Das müssen die Angestellten im öffentlichen Dienst nicht. Mhm. Und deshalb bin ich der Ansicht, dass dort manche Klassenkampfrituale weggelassen werden sollten. Mir ist natürlich bewusst, dass ich hier an Tarifgrenzen, an Tarifverträge und so weiter stoßen würde. Nur das soll mich nicht anschrecken, das Mögliche dort zu tun. Keine Neubesetzung, Steigerung der Produktivität. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Anzahl der Leistungsträger in unserer Stadtverwaltung ständig sinkt, dass es immer mehr Verwaltungs- und ähnliche Positionen gibt. Und diese Zahl der Leistungsträger zu erhöhen und die Leistung um wenige Prozent zu steigern, würde uns schon 10, 15 Millionen sparen. Sie Was sagen, wir damit wieder machen könnten, muss ich nicht ausrechnen.
Sie sagen also Schuldenabbau auf jeden Fall und die Angestellten der Stadtverwaltung verdienen zu viel Geld, nicht alle, aber das wäre ein Einsparpotenzial.
Ich möchte nicht sagen, dass sie zu viel Geld verdienen. Meinetwegen sollen sie noch viel mehr verdienen, aber wir müssen von unseren realen Möglichkeiten ausgehen und wir müssen davon ausgehen, dass die Angestellten der Stadtverwaltung von Oberbürgermeister angefangen bis ganz runter nicht irgendeiner auf Profit orientierten Bank oder nicht einen Großkonzern wie Daimler-Benz, der 6 Milliarden Gewinn macht, von denen er übrigens großzügigerweise 10% ausschüttet, mehr ist es gar nicht, dass sie nicht solchen gegenüberstehen, sondern einer Kommune, die durch Bürgerbeiträge, die durch Steuern und Abgaben der Bürger finanziert wird, nicht durch irgendwelche Profite, die weiß der Teufel, woher kommen sollten. Ich meine, Herr Bausewein hat es jetzt verstanden, die Sparkasse ein bisschen ums Eigenkapital zu erleichtern und einiges von der Kobo herzuholen und von anderen Einrichtungen, die der Stadt nahe stehen.
Die Stadtwerke finanzieren ja auch die Bäder, richtig, und die öffentlichen Personennahverkehr, haben Sie ja eben besprochen.
Für meine Begriffe ist das ökonomischer Unsinn. Ich kann nicht die Sparkasse beispielsweise, die gezwungen sind, auf der einen Seite ihre Eigenkapitalquote aufzubauen, damit sie im Konkurrenzkampf mit den anderen Banken bestehen können und nicht irgendwann mal geschluckt werden, um ihr Eigenkapital erleichtern. Das halte ich für Unsinn. Es ist geschehen, okay, ja, kann ich nicht ändern. Bei mir hätte es das ehrlich gesagt nicht gegeben.
Wenn Sie jetzt Finanzdezernent oder OB wären, würden Sie also sparen, Sie würden bei der Verwaltung ansetzen, effektivere Strukturen, Multifunktionsarena haben wir ja noch als streitbaren Punkt. Was sind weitere Punkte, die Sie anders machen würden oder wo Sie ansetzen würden als Oberbürgermeister?
Nur weitere Punkte sind bestimmte architektonische und personalpolitische Abenteuer. Architektonische Abenteuer, ich bin der festen Überzeugung, dass es Unsinn ist, den Anger so teuer aufzurüsten. Natürlich kommt dann immer das Argument, ja, wir erhalten Fördergelder. Nur wer bezahlt die Fördergelder? Letztendlich zahlen wir die genauso über unsere Steuern. Das wird immer übersehen. Und dort viele Millionen reinzustecken, erinnert mich an dasselbe Abenteuer, was Herr Ruge schon gemacht hat, mit dem vorderen Teil des Angers, wo jetzt dieser weiße Granit liegt und ständig verschmutzt wird. Und dann natürlich die personalpolitischen Abenteuer. Ich muss Ihnen sagen, ich war entsetzt, als ich erfahren habe, was die ungerechtfertigten Entlassungen der Stadtwerke-Geschäftsführer Dr. Möldner und Rainer Otto die Stadt gekostet hat. Es wurde immer vornehm drüber geschwiegen, aber es geistern Zahlen rum, zwischen 1,9 Millionen bis 2,7 Millionen. Was hätte ich für 2,7 Millionen alles anfangen können? Zumal der Oberbürgermeister und seine Rechtsvertreter aus dem Rechtsamt mehrfach vorgewarnt wurden, dass sie völlig falsch liegen. Alles, was dort gelaufen ist, war illegal. Den Geschäftsführern war nichts vorzuwerfen. Und ähnlich waren die Verhältnisse bei Herrn Dr. Neuschulz im Zoopark. Die Gerichte haben das inzwischen bestätigt. Die Leute haben Recht gekriegt, aber bezahlen müssen wir das alle. Das sind auch Dinge, die den Stadthaushalt belasten. Mhm. Es gibt weitere Punkte. Es muss uns endlich gelingen, einen Hauptstadtvertrag mit dieser Landesregierung abzuschließen.
Das sagt Herr Bausewein auch.
Das sagt Herr Bausewein auch, da hat er völlig recht. Das hat Herr Ruge probiert, das können wir alle nur probieren. Solange dort allerdings eine Regierungsriege sitzt, die das mit Vehemenz verneint, selbst damals ihren CDU-Oberbürgermeister gegenüber, sehe ich da wenig Chancen. Nur wir müssen es probieren. Und wir müssen uns natürlich immer wieder dagegen wehren, dass das Land die Kommunen finanziell beschneidet. Dass Aufgaben delegieren, aber Geld nicht mitschicken.
Das ist das alte Problem, dass natürlich das letzte Glied der Kette ist, sind die Kommunen, und bei denen wird natürlich gespart. Das beklagen ja eigentlich alle, da sind wir in einer Riege mit allen Kandidaten. Was fällt Ihnen ein zu Erfurt in 10 Jahren zum Thema Stadtentwicklung? Wie wünschen Sie sich Erfurt? Wie soll sich Erfurt entwickeln? Wir haben das Problem natürlich des Geldes, auch des demografischen Wandels. Wie würden Sie stadtentwicklungstechnisch, es gibt ja so einen Plan, Erfurt 2020, wie stellen Sie sich Erfurt vor in der Zukunft?
Na, ich habe einen einzigen großen Wunsch für Erfurt in 10 Jahren. Der hat weniger was mit Architektur und Stadtentwicklung im architektonischen Sinne zu tun. Für mich wäre wichtig, dass wir die Arbeitslosenquote gegen Null schicken. Oh. Das wäre ein Wunschtraum. Ich weiß, er ist nicht realisierbar. Es wird immer, so sagen alle führenden Ökonomen, einen Bodensatz geben. Heute bezeichnen wir ihn als Prekariat und so weiter. Eine übrigens sehr diskriminierende Bezeichnung. Aber das wäre für mich das Wichtigste. So wenig wie möglich Arbeitslose. Wie soll man das erreichen?
Kann das Kommunalpolitik leisten?
Die Kommunalpolitik kann dort zumindest durch Schaffung von entsprechenden Förder- und Rahmenbedingungen Einfluss nehmen. Nicht unbedingt, indem man den Niedriglohnsektor durch große Zalando und andere Ansiedlungen nun kultivieren. Wir brauchen einfach mehr Firmen im IT-Bereich. Es hocken heute in unserer Stadt noch Tausende hochqualifizierte Ingenieure, die arbeitslos sind oder nicht adäquat beschäftigt werden, aus der Mikroelektronik, aus der Optima und so weiter, die durchaus als Arbeitskräfte für solche Firmen in Frage kämen. Dort muss meiner Ansicht nach noch viel mehr geschehen.
Was kann denn eine Stadt machen? Das ist jetzt mir noch was Verwaltung und.
Nur bringe ich Ihnen ein Beispiel. Herr Schweblein und ich, Herr Schweblein von der CDU bekannt, wir haben vor 4 Jahren versucht, dass Technologiezentrum, das Anwendungszentrum draußen in Erfurt Südost zu retten, was durch Misswirtschaft seiner ehemaligen Chefs letztendlich über den Bach gegangen ist. Dort waren viele, viele Firmen angesiedelt. Dort hätten noch viel mehr angesiedelt werden können. Kleine, die Keimzellen für größere sind. Wir wissen, wie das in Amerika war. Ja, wie ist HB entstanden und andere Firmen? Warum sollen solche Visionen bei uns nicht möglich sein? Und diese kleinen Keimzellen zu fördern, das kann durchaus die Kommune. Aber das wurde damals vom Stadtrat abgebügelt. Ja, die Firma ist dann letztendlich pleite gegangen. Was da heute geschieht, das entzieht sich momentan meiner Kenntnis, weil ich da nicht mehr drin stecke. Aber die Kommune kann durchaus ein Förderklima schaffen, das im hochintelligenten, im Hightech-Bereich Ansiedlungen erlaubt. Mhm. Das schafft Arbeitsplätze und schafft natürlich auch Geld für die Stadtkasse.
Die Ansiedlungspolitik, die lobt der Herr Bausewein, der hat ja sozusagen das zur Chefsache gemacht, hat ja Leute eingestellt und hat ja durchaus Erfolge nachzuweisen mit Zalando und so weiter. Das reicht Ihnen nicht?
Das kritisiere ich auch nicht. Dort hat Herr Bausewein durchaus Erfolge und da unterscheidet er sich auch von seinem Vorgänger, was jetzt die Quantität anbetrifft. Nur kann uns die Qualität nicht befriedigen. Es nützt mir als Stadt relativ wenig, wenn ich 1.000 neue Beschäftigte in einem Niedriglohnsektor schaffe und vielleicht noch, ich weiß nicht, wie viel Prozent davon Aufstocker sind. Letztendlich kostet das die Stadt unter Umständen mehr, als es bringt.
Kommen wir mal zum Thema Kultur und Lebenswertes Erfurt und Überalterung der Stadt. Das ist ja ein Problem, der demografische Wandel wird auch in Erfurt zuschlagen. Wie würden Sie es schaffen wollen, junge Leute nach Erfurt zu holen, dass die vielen Studierenden, die hier sind, auch möglicherweise ein paar hier bleiben, dass junge Leute sich hier nicht wegziehen, dass es ein Klima ist für junge Kunst, für junge Kultur, für kreative Leute, um das hier nicht zum Altenheim von Thüringen zu machen?
Für mich ist das eine relativ einfache Sache. Wir dürfen all das, was besteht und was an sehr vielen positiven Dingen besteht, das dürfen wir nicht kaputt sparen. Das müssen wir weiter bewahren. Das geht in den Kultursektor rein, das geht rein in solche Bereiche wie zum Beispiel junges Wohnen. Es ist meist gar nicht bekannt, dass die Kobo durchaus Angebote macht, wo man Wohnungen für 1,11 Euro den Quadratmeter mieten kann, was also durchaus junge Leute animieren könnte, hier zu bleiben. Ich finde, dass an dieser Stelle Erfurt eigentlich eine ganze Menge macht. Dort kommt es wirklich darauf an, nicht abzubauen. Das ist meine ehrliche Meinung an der Stelle. Es gibt sehr, sehr viele gute Dinge dort.
Wie kann ich denn zu Ihnen Kontakt aufnehmen, wenn ich Fragen an Sie habe, wenn ich möglicherweise einen Themenvorschlag habe, was ich mit Ihnen diskutieren will? Geht es auf den klassischen Wegen Ihrer Homepage? Wie sind Sie wahlkampfkommunikativ unterwegs?
Dort gibt es die Internetseite der Freien Wähler und dort können entsprechende Anfragen gestellt werden, Kommentare gegeben werden und so weiter. Einfach googeln und Freie Wähler Erfurt und dort wird man dann auf diese Seite geführt.
fw-erfurt.de. Machen Sie klassische Wahlkampfveranstaltungen? Machen Sie Stände oder wie wird Ihr Wahlkampf aussehen in der Zukunft?
Naja, wir machen natürlich die klassischen Wahlkampfveranstaltungen. Wir können ja nicht das Rad neu erfinden. Wir nehmen also an den Podiumdiskussionen teil. Überall, wo die Kandidaten angefragt werden, sind wir dabei. Übermorgen zum Beispiel am Roten Werk oder nächsten Montag im Rathausfestsaal mit der Gewerkschaft Verdi und den Stadtangestellten und so weiter. Wir werden natürlich unsere Stände aufbauen, Plakate und so weiter. Allerdings sind unsere Mittel an der Stelle natürlich relativ beschränkt. Wir können an der Stelle nicht mit den drei großen etablierten Parteien mithalten. Die verfügen über wesentlich mehr Geldmittel. Aber das, was wir machen können, das wird natürlich getan.
Was nichts kostet, ist ja die Nutzung von sozialen Netzwerken. Sind Sie da unterwegs?
Dort sind wir unterwegs. Unser Wahlkampfmanager, Herr Carsten Schleichert, den ich hier ausdrücklich danken möchte für die bisherige Unterstützung, hat an dieser Stelle einiges auf die Füße gestellt und wir sind ja selber auch nicht unbedingt von gestern. Ja, an der Stelle sind wir durchaus, zwar keine Piraten, aber mit ihnen vergleichbar.
Im Gespräch Dr. Gerd Stübner, der für die Freien Wähler antritt und am 22. April ist es soweit. Bis dahin werden wir sicher im Streitgespräch nochmal miteinander zu tun haben. Ich danke, dass Sie da waren und Ihnen noch einen schönen Tag.
Dankeschön.
Tschüss.